Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Heidenreich. Ich freue mich, dass so viele da sind. Und meine Aufgabe ist, etwas in dieses Thema einzuführen und vielleicht eine Seite dieses ganzen Tagungsthemas zu berühren. Zunächst, denke ich, ist es ganz sinnvoll, sich mal klarzumachen, welche Bedeutung psychische Störungen überhaupt haben in der Gesellschaft und damit auch natürlich für die Familie und für Angehörige. Das ist eine Übersicht von der WHO, jetzt natürlich eine Bedeutungsschätzung auch für die Gesundheitsversorgung. Und ich habe mal, ohne dass Sie jetzt im Detail das lesen müssen, einfach markiert mit den beiden roten Strichen, welchen Bereich an Erkrankungen wir hier heute abdecken. Das heißt, hier sind die im Wesentlichen die psychischen Erkrankungen, hier als Neuropsychiatric Disorders mit 28% an verlorenen Lebensjahren, wenn man so will, durch die Krankheit bedrückten und bedrohten Lebensjahren ausgedrückt. Und Sie sehen, es dominieren natürlich hierbei vor allem die affektiven Störungen, aber Substanzstörungen und auch psychotische Störungen. Und wenn man das mal nur von den Proportionen im Vergleich zu den anderen sieht, dominieren diese psychischen Erkrankungen deutlich über onkologische Erkrankungen oder über Erkrankungen des Atemsystems. Selbst die kardiovaskulären Erkrankungen kommen von ihrer Bedeutung gerade mal an diesen großen Bereich heran. Das heißt, die psychischen Störungen sind ein gewaltiges Thema und unter den 10 wichtigsten Erkrankungen der nächsten Jahre sind allein 6 psychische Erkrankungen und die affektiven Störungen werden hier sehr dominierend sein. Wenn man das Ganze mal runterbricht auf die EU, um das ein bisschen plastischer zu haben, aus einer Erhebung von 2008, jetzt hier ausgedrückt 12-Monats-Prävalenz oder auch das Lebenszeitrisiko, das ist ja immer eine Schätzung, sehen Sie Zahlen, die insgesamt, wenn Sie so wollen, alle psychische Störungen zusammen, eine Menge von 83 Millionen Europäer, also in der EU, die im Zeitraum eines Jahres von einer dieser hier genannten Erkrankungen berührt werden. Und ohne jetzt da wieder ins Detail zu gehen, gibt es natürlich zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass vor allem soziodemografische, soziale Faktoren, wie zum Beispiel sowas wie das Geschlecht oder aber auch die soziale Schicht, das soziale Netzwerk, also der Familienstand, verheiratet sein und Ähnliches, oder auch andere soziodemografische Faktoren Einfluss nehmen auf die Prävalenz und auch auf das Risiko, an so eine Erkrankung zu erleiden. Und das ist ja unser Thema, sodass ich das Ganze jetzt ein bisschen weiter eingrenze. Ich habe jetzt hier bewusst diesen großen Bereich der psychischen Störung im Kindes- und Jugendalter ausgelassen, weil ja Herr Lenz und andere danach darüber noch ausführlich sprechen werden, sodass ich mich mal etwas fokussiere auf die Perspektive der erwachsenen Betroffenen, sage ich mal. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen aus dem, ja nicht Mittelalter, aber vor 500 Jahren. Dort wurde gesagt, die Ehe, also als eine soziale Institution, ist selbst von Gott im Paradies als ehrbarer und glücklicher Stand eingesetzt worden. Und wenn Mann und Frau so zusammenpassen, wie es sein sollte, gibt es keine größere Seligkeit, die einem Menschen widerfahren könnte. Dem würden alle natürlich sofort zustimmen. Es gibt nichts Glücklicheres, Gesundmachenderes, Erfreulicheres als eine befriedigende soziale Beziehung, jetzt hier ausgedrückt als Ehe, als eine mögliche, wenn Sie wollen, vielleicht schon ältere Lebensform. Andererseits, und das sagt dieser selbe Autor auch, Robert Burton in seinem Buch Anatomie der Melancholie, andererseits aber ist auch nirgendwo größeres Unheil zu erwarten, als bei einem ungleichen Paar, das ständig in Zwietracht lebt. Also dieser Mann hat bereits damals erkannt, beides ist sozusagen hier repräsentiert. Die positive Seite, also der Schutzfaktor, aber auch der krankmachende Faktor. Und das möchte ich ein bisschen beleuchten in der folgenden Zeit. Wo liegen die Werte oder die Bedeutung von Sozialbeziehungen? Das ist natürlich nur mal so zur Einstimmung, aber es ist klar, die positive Seite liegt darin, dass wir Bedürfnisse befriedigen, dass wir Emotionalität, Nähe, Bindung erleben. Auch das natürlich möglicherweise eine Bedürfnisbefriedigung. Es hat ohne Zweifel Überlebensvorteile, sonst hätte sich sicherlich diese Form der Sozialbeziehung gar nicht gehalten. Das ist einfach eine geschicktere Form der Problemlösung, sowohl historisch wie heute. Es ist eine Institution, die uns davor schützt, in zu viel Überforderung zu geraten, also Sicherheit vermittelnd. Auf der anderen Seite gibt es uns aber auch Hilfe, Unterstützung, Fürsorge in Krisenzeiten. Und es ist natürlich auch eine anregende, unterhaltende und erholsame Einrichtung. Sie sehen, das ist natürlich sehr allgemein, aber da wird deutlich, es ist kein Wunder, dass natürlich hier ein hohes positives Potenzial steckt. Wie kann man sich jetzt vorstellen, dass diese Form der Sozialbeziehungen, der Familie, der Ehe oder anderer sozialer Gruppierungen, sozialer Netze Einfluss nehmen auf das, was wir Gesundheit mal ganz allgemein nennen. Sie sehen es hier mal so dargestellt, so findet sich das in vielen Lehrbüchern und dass wir davon ausgehen, dass diese sozialen Strukturen und hier schon unterteilt in Beziehungen, in Unterstützungsbereiche und Netzwerke, die jetzt wiederum in vielfältiger Weise aufzudifferenzieren sind, von der Verfügbarkeit bis zur Qualität, von der Stabilität bis hin zur Verknüpfung und Komplexität so eines Netzwerkes. Aber die Idee ist, dass bei Belastungen, bei bestimmten vorliegenden Vulnerabilitäten durch diese sozialen Systeme Gesundheit entweder ruiniert wird, so könnte man sagen, also durch den Mangel, durch die Belastung dieser sozialen Netze die Gesundheit in Gefahr bringt. Auf der anderen Seite sozialen Netze, sozialen Systeme die Gesundheit auch erhalten oder gar fördern bei bestimmten Stressoren. Das versteht man ja unter dem Thema der Moderation, dieser Beeinflussung dieser scheinbaren, so etwas simplen, das ist natürlich keine simple Beziehung. Welche Auswirkungen hat nun soziale Unterstützung? Ich will Ihnen so ein bisschen deutlich machen, welche Bedeutung jetzt soziale Unterstützung hat. Wenn man jetzt mal das ganz allgemein auf die Physiologie betrachtet, also jetzt Physiologie, Immunsystem, Hormone, Herz-Kreislauf-System, eine ganze Reihe von körperlichen Systemen, dann gibt es hunderte von Studien. Ich zitiere jetzt hier aus einer Übersichtsarbeit von Sheldon Cohen, einer der Gesundheitspsychologen, der hat es mal zusammengetragen und eben festgestellt, bei einer Effektstärke von Punkt 26, das ist eine mittlere Effektstärke, kann man zeigen, dass der Faktor soziale Beziehungen, günstige soziale Netzwerke, einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Viele soziale Netze, positive soziale Systeme, emotionale soziale Unterstützung begünstigen den Erhalt, die Stärke, die Kompetenz dieser physiologischen Systeme. Und das gelingt sogar zu zeigen, völlig unabhängig davon, ob die Leute gesund leben. Also das Gesundheitsverhalten ist hier sogar, kann man hier herausrechnen. Wenn man das Ganze auf Ehe und Gesundheit, Sie merken, es etwas weiter eingrenzt, auch da kann man zeigen, zahlreiche Studien, dass auf der einen Seite eheliche Konflikte beziehungsweise eheliche Zufriedenheit, also diese beiden Aspekte, wie uns Robert Burton ja schon zeigte, Auswirkungen haben. Also verheiratet, ich habe es hier hervorgehoben, verheiratete beziehungsweise Personen, die in einer Beziehung und Familie positiv leben, haben eine bessere Gesundheit als unverheiratete Alleinlebende oder Menschen, die in entsprechend krisenhaften Beziehungen leben. Und auch hier gleich deutlicher zu machen, dieser Effekt ist für Männer sehr viel deutlicher als für Frauen. Hier muss man also nochmal offensichtlich einen Unterschied machen. Und Sie sehen hier unten, das sind natürlich wieder Schätzungen, unverheiratete Frauen haben einen 50% höheres Mortalitätsrate, unverheiratete Männer auch eine 25% erhöhte Mortalitätsrate im Vergleich zu Verheirateten. Das macht ein bisschen diese Bedeutung dieser sozialen Systeme deutlich. Und um das mal ein bisschen zu illustrieren, das finde ich eine sehr hübsche Arbeit von Kicold Glaser. Das ist ein Psychologe, der sich immer wieder mit der Frage beschäftigt hat, wie reagiert der Körper, also das Immunsystem, auf Ehekonflikte. Jetzt hat er aber dort nicht quasi Paare genommen, die schon seit Jahren quasi im Clinch liegen, sondern 90 frisch verheiratete, glückliche Paare, amerikanische Paare, die haben gerade geheiratet, happy, ja, und die wurden ins Labor geholt für 24 Stunden, um einfach verschiedene Untersuchungen zu machen. Ich habe das jetzt verkürzt, aber Sie erahnen vielleicht, wie das aussieht. Das heißt, um 7 Uhr morgens kommt man da in die Klinik. Beide natürlich kriegen dafür auch Geld und sind 24 Stunden in der Klinik. Am anderen Morgen, kurz nach 7 Uhr, werden sie wieder entlassen. Und in diesen 24 Stunden findet natürlich eine gewisse Eingewöhnung statt. Sie kennen es ja, da werden so Katheter gelegt, entweder hier oder da am Armbeuge. Dann gibt es Blutentnahmen und alle möglichen Erhebungen und Interviews und Konfliktgespräche und Stresstests und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt, das ist eine sehr interessante Untersuchung, weil die ja so im Mikrosystem bei zufriedenen Paaren deutlich macht, welche Macht hier ist. Und was die jetzt finden, ich habe es Ihnen mal so als ein Ergebnis bezogen jetzt auf die Feindseligkeit, also eine subjektive Dimension ist, wie steigt jetzt durch verschiedene Belastungen, zum Beispiel durch ein Konfliktgespräch, die Feindseligkeit gegenüber dem Ehepartner. Und man kann zeigen, dass bei der Gruppe, und das ist jetzt das Besondere, nicht generell steigt das, sondern bei der Gruppe, die auch ungeschickt miteinander kommunizieren. Dieses Mix hier unten ist also ein Marital Interaction Coding System, also ein Kategoriensystem zur Beurteilung von verbalen Interaktion, Kommunikationsmustern. Und Sie sehen, bei den Paaren, die sich als glücklich schätzen, die gerade geheiratet haben, die hier bereits solche ungeschickten kommunikativen Strukturen haben, dort steigt jetzt diese Bedrohung, wenn Sie so wollen, also die Feindseligkeit deutlich an. Und man kann auch zeigen, dass zum Beispiel das Immunsystem davon sehr viel mehr belastet ist. Also das heißt, es gibt sowohl physiologische wie auch psychologische Auswirkungen in diesen Paaren, die weit davon entfernt sind, sich als krisengeschüttelt oder unzufrieden anzusehen. In ähnlicher Weise kann man zeigen, dass zum Beispiel Krebserkrankungen als eine schwere und auch häufig lebensbedrohliche Erkrankung beeinflusst werden von Partnerschaft. Das ist eine stattliche Zahl. Sie sehen 261.000 Krebspatienten, wo jetzt dieser Einfluss von Partnerschaft auf Erkrankungsverlauf und Überlebenszeit berücksichtigt wurde. Auch hier zeigt sich wieder, dass Personen, die in sozialen Netzen leben, in einer Partnerschaft, in einer befriedigenden Partnerschaft, das lässt sich noch zusätzlich zeigen, signifikant besser mit dieser bedrohlichen Erkrankung umgehen können, signifikant länger leben als Personen, die isoliert sind, geschieden, verwitwete Menschen. Und auch hier haben wir wieder den Effekt, dass das besonders deutlich für an solchen Erkrankungen erkrankten Männern ist. Ähnliches kann man für den Herztod zeigen. Sie merken, ich will ja Ihnen nur die Signifikanz dieser Bedeutung machen. Auch das zeigt sich, dass insbesondere ganz links die Menschen von diesen 430 Personen mit koronaren Herzerkrankungen, die ein dünnes soziales Netz haben, die also wenige 1 bis 3 Personen benennen können, mit denen sie regelmäßig Kontakt haben, das war hier die abhängige die Definition, dass die ein viel höheres Risiko haben, in der Folgezeit an einem überraschenden oder plötzlichen Herztod zu versterben, während Personen mit 4, 5 und so weiter mehreren dichteren sozialen Netzen hier geschützter sind. Das macht ja deutlich, was ich zeigen wollte, dass also solche sozialen Einflussgrößen hier positiv sind. Wie kann man sich, um das weiter zu komplizieren, das ist natürlich ein schwieriges Feld, eine weitere hübsche Studie von dem Kollegen Kirschbaum in Dresden, der auch ähnlich wie Kikold Gläser sich immer sehr stark mit der Frage des Immunsystems, der hormonellen Veränderung, hier besonders der Cortisolachse, beschäftigt hat. Er hat also seine Arbeitsgruppe, 32 Männer und 34 Frauen, in einen Stresstest gebracht. Stresstest, Sie stellen sich vor, der sieht so, der berühmte oder bei einigen berühmte ist Trierer Stresstest. Man wird eingeladen vor einer Gruppe von drei Personen, die etwas finster und gucken. Einer hat davon auch noch einen weißen Kittel an, muss man eine Rede halten. Und diese Rede soll einen dazu qualifizieren, dass man möglicherweise ein Stellenangebot bekommt. Und eine andere Aufgabe, das ist wirklich stressig, wenn Sie das mal mitmachen, dass Sie vor so einer Gruppe von Leuten immer von 1013 abziehen müssen. Und sobald Sie einen Fehler machen, müssen Sie wieder von vorne anfangen. Das ist ein sehr standardisierter, international sehr beliebter Labor-Stresstest und der hat massive Auswirkungen auch auf die ruhigsten Gemüter. Und die Frage ist jetzt, welche Bedeutung hat die Reaktion auf diesen Stresstest, wenn man sowohl emotional fragt, wie auch jetzt in Bezug auf die körperlichen Veränderungen. Und dabei wurde jetzt modifiziert, soziale Unterstützung durch eine fremde Person. Also irgendjemand war mit dabei bei diesem Vortrag oder bei diesen Kopfrechenaufgaben oder man durfte einen Freund oder eine Freundin, also eine Person, der man vertraut, die einem sozusagen als Unterstützung zugestellt ist, mitbringen oder eben keine Person. Und man kann zeigen, dass das sehr massive Auswirkungen hat. Bei den Männern zeigt sich besonders, dass Freundinnen, Partnerinnen, vertraute Personen positiven Effekt haben. Die berichten von weniger Stress, die Cortisolanstiege sind signifikant geringer als in der Bedingung keine Unterstützung beziehungsweise durch eine fremde Person. Interessant ist das, dass es bei Frauen ganz anders aussieht. Frauen haben viel weniger Stress, wenn eine fremde Person oder wenn sie alleine sind, als wenn sie ihren Partner dabei haben. Das macht ja wieder ein bisschen deutlich, was ich einleitend sagte, dass das natürlich eine Sache ist, die nicht per se positiv ist. Und es ist natürlich jetzt sicherlich schwierig, daraus zu generalisieren. Ich will nur illustrieren, dass auch diese Zusammenhänge natürlich vielschichtig sind. Es ist vielleicht etwas heftig, aber Albert Einstein ist vielleicht auch nicht der Richtige, den über Ehe reden zu lassen. Aber es ist natürlich schon interessant, seine Aussage, die Ehe ist der erfolglose Versuch, einem Zufall etwas Dauerhaftes zu geben. Seine Ehe war ja auch nicht besonders erfolgreich, aber lassen wir das mal. Trotzdem illustriert dieses Zitat natürlich etwas, dass wir mit einem Zufall zu tun haben, dieser Begegnungen, und wir eigentlich die ganze Zeit versuchen, diesem Zufall etwas Dauerhaftes zu verleihen. Ob das jetzt wirklich so schlimm ist, wie er sagt, ist nicht belegt. Aber ich will mal deutlich machen, welche Auswirkungen jetzt das Scheitern solcher sozialer Beziehungen hat. Wir wissen heute, dass Scheidungen eine hochprävalente Ereignis sind. Also ich sage immer meinen Studenten, wenn die da so Mitte 20 sind, sage ich, solltet ihr heiraten, dann müsst ihr damit leben, dass weit über 50% dieser Ehen wieder scheitern werden. Das ist einfach ein empirischer Fakt. Bei der älteren Generation ist es noch nicht ganz so hoch, aber wie auch immer. Das heißt, wir haben es hohe, aber trotzdem heiraten fast alle wieder oder binden sich wieder. Da wird ja deutlich, was ich einleitend sagte, das ist ein großes Bedürfnis und auch eine offensichtlich ein gewaltiger Vorteil, wie wir jetzt schon gesehen haben. Denn was wir zeigen können, ist, dass durch Scheidung oder auch durch Verwitwung man sozusagen, etwas salopp ausgedrückt, gefährlich lebt. Ja, das Zerbrechen einer Sozialbeziehung, das Scheitern oder auch die Konflikthaftigkeit erhöht jetzt nochmal anders zusammengefasst das Mortalitätsrisiko, das Unfallrisiko, das Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das betrifft jetzt vor allem Männer. Das heißt, wenn die Beziehungen bei Männern scheitern, wenn sie verwitwen, wenn sie alleine leben, dann sind sie besonders in diesem Risiko behaftet. Frauen sind offensichtlich hier geschützter, sodass wir auch hier wiederum so einen Geschlechtseffekt haben. Und wir können zeigen, jetzt, wenn man jetzt den Sprung zu den psychischen Erkrankungen macht, dass wir im Vorfeld unterschiedlichster psychischer Erkrankungen, also depressiver Erkrankungen oder, wie wir gleich noch sehen werden, auch anderer schizophrener Erkrankungen, wir immer wieder die Bedeutung von Ehestreitigkeiten, Scheidung, mangelnde Intimität immer wieder belegt worden ist und als eine moderierende oder als eine unterstützende Größe damit verbunden ist. Eine Studie, die ich immer gerne zitiere, die schon 30 Jahre alt ist, aber aus meiner Sicht doch recht beispielhaft, auch methodisch ist, ist diese Arbeit, diese sogenannte Brown-Harris-Studie von zum Beispiel in einer Region in London, wo jetzt nur Frauen untersucht wurde in Bezug auf die Depression. Und Sie sehen, das Risiko an einer Depression zu erkranken bei Frauen ist am günstigsten, wenn sie nie verheiratet waren. Das heißt, sie haben das niedrigste Depressionsrisiko. Wenn sie heiraten, steigt es schon an. Jetzt die Depression, das sind diese lila Punkte, nimmt nicht so dramatisch zu. Aber wenn dann die Beziehungen scheitern, wenn sie vorhanden waren, nimmt es doch zu einer massiven Zunahme dieser Lebenssituation. Also das macht das eine deutlich. Was aber Brown und Harris dann jetzt zusätzlich deutlich machen können, ist ein interessanter Faktor, nämlich die versuchten sich zu verstehen, wie kommt es bei Frauen jetzt zu Depressionen? Ja, irgendwie, Wahnsinn, sorry. Ja, wie kommt es bei Frauen, es geht irgendwie nicht, doch jetzt. Wie kommt es bei Frauen zu Depressionen? Und der Weg, ich will das ja verkürzen, dass Sie auf der einen Seite sagen, es ist eine Interaktion von massiver sozialer Benachteiligung. Also die finden vor allem die unteren sozialen Schichten, die sind sehr viel häufiger mit Belastungen, mit Lebensereignissen, mit chronischen Schwierigkeiten konfrontiert. Nur diese Belastungen schlagen sozusagen nicht unmittelbar durch zur Depression, sondern in Interaktion mit diesen Vulnerabilitätsfaktoren. Und der entscheidende Vulnerabilitätsfaktor bei diesen Frauen war auf der einen Seite eine disharmonische Ehe, also eine mangelhafte Unterstützung, viele Konflikte, viele Schwierigkeiten, verbunden mit frühem Elternverlust, der Aufgabe, drei oder mehr kleine Kinder erziehen zu müssen und nur Hausfrau zu sein im Zusammenhang mit einer unbefriedigenden Ehe. Wenn das alles vorlag, so wird es vermittelt auf den sehr niedrigen Selbstwert oder auch das Vorliegen fehlerhafter Bewältigungsstrategien, sodass in der Interaktion mit diesen beiden Bedingungen die Depression hochwahrscheinlich wird. Das illustriert nochmal in so einem soziologischen Modell, wie jetzt völlig unabhängig von anderen Faktoren hier doch massive Faktoren, die ich gerade genannt habe, Einfluss nehmen. Und in dem Maße, wo die Ehe günstig ist, also eine harmonische Beziehung existiert, dann wird das zu einem Schutzfaktor, einem Faktor, der so eine aversive Situation, in der man lebt, mit Belastungsfaktoren sehr wohl abfedern kann. Das heißt, Ehe und Familie hat eine massive Auswirkung auf den hohen Selbstwert. Eine zweite Sache, die wir lange wissen, aber die natürlich auch zu unserem Thema gehört, ist dieser Begriff der Expressed Emotion. Auch der stammt von dieser Brown und Harris Gruppe. Vaughan und Leff waren dort vor allem die. Was ist Expressed Emotion? Das ist eine Beschreibung einer familiären Interaktion, allerdings jetzt nicht direkt beobachtet, sondern aus der Schilderung der Angehörigen von Patienten, psychiatrischen Patienten, zunächst bei Patienten mit einer Schizophrenie, wo jetzt gemessen wurde, wie viele feindselige Äußerungen kommen dort, Kritik, negative Äußerungen, wie viel aber auch gleichzeitig trotz dieser Negativität findet emotionales Überengagement, also sozusagen bedrängendes emotionales Verhalten statt. Und das lässt sich dann ausdrücken in einen Index, der heißt High Expressed Emotion oder Low Expressed Emotion. Das heißt, Angehörige von Patienten mit einem hohen Ausmaß Feindseligkeit, Kritik und emotionalem bedrängenden Überengagement, die werden als High Expressed Emotion gezeigt. Und man kann dann zeigen, dass diese diese High Expressed Emotion sich dadurch beschreiben lässt, hier mal, dass es auch tatsächlich etwas mit dem Verhalten zu tun hat, nämlich diese Arbeit sowohl in Deutschland wie in den USA zeigt ganz hübsch, so meine ich, dass wenn man jetzt bei Familien mit einer niedrigen Expressed Emotion, NEE, im Vergleich zu einer Gruppe mit High Expressed Emotion, HEE, unterschiedliche Interaktionsverläufe hat. Was jetzt hier abgetragen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine negative Äußerung, das ist aber schlampig, oder du unmöglicher Kerl, das wäre eine negative Äußerung, jetzt in der Interaktion, jetzt nicht mehr im Bericht, sondern in der Interaktion, eine nächste negative Äußerung folgt. Und wie lange jetzt diese Kette negativer Eskalationen beginnt, anhält. Und Sie sehen, bei der Gruppe mit niedrigem Expressed Emotion läuft es relativ kurz. 6 bis 8 Interaktionssequenzen. Danach hören die einfach auf. Das ist auch gesund, das sollten Sie auch zu Hause machen. Wenn Sie sich streiten, hören Sie möglichst bald auf und lassen Sie das Ganze nicht eskalieren. Denn das Problematische ist, dass das Ganze bei dieser High Expressed Emotion Gruppen in einer sehr, sehr lange anhält. 3-4 Mal so lange wie in den Low Expressed Emotion. Das illustriert also, dass es offensichtlich diese Interaktionsmuster sind, die hier ganz besonders problematisch sind. Und man, Vaughan und Left, die ich schon zitiert habe, gehen so weit zu sagen, dass der enge Kontakt zu diesen so interagierenden, emotional stark engagierten, überkritischen Angehörigen für die Wiedererkrankung, also für das erneute Auftreten einer psychotischen Erkrankung, als ursächlicher Faktor zu sehen ist. Sie sagen also, das ist offensichtlich das Entscheidende und man kann das auch belegen, nämlich wenn Sie sich vorstellen, ich habe das mal aus vielen Studien, da gibt es zahlreiche Meta-Analysen, die zeigen, dass wenn ich als erkrankter Jugendlicher zum Beispiel oder junger Erwachsener aus in einer Familie mit hoher Expressed Emotion komme beziehungsweise dort wieder zurückgehe, dann habe ich ein Rückfallrisiko völlig unabhängig von der Medikation zunächst von 66%, während wenn ich in eine Familie zurückkehre, die ein niedriges Expressed Emotion hat, dort bewegt sich das Ganze bei etwa 27%. Das Besondere jetzt ist, dass es nicht begrenzt ist auf Schizophrenie, sondern dass wir das auch bei den affektiven Störungen finden. Es gibt auch Hinweise, dass es bei Essstörungen und auch bei Substanzabhängigkeit ist. Das heißt, was also hier beschrieben wird, ist eine familiäre Atmosphäre, eine familiäre Interaktion, Kommunikation, die sehr deutlich macht, wie jetzt das Wiederauftreten, die Verschlimmerung, die Chronifizierung von psychischen Erkrankungen hier berührt wird. Und man sieht, so ordnet man das ein, das ist natürlich jetzt wieder etwas akademisch und auch noch englisch, dass Sie sehen, diese Entwicklung einer Symptomatik oder auch der mangelhaften sozialen Anpassung ist jetzt nicht etwas, was nur mit der Expressed Emotion zu tun hat, sondern auch mit der Familiendynamik, der Kommunikation, der wechselseitigen Unterstützung. Da gibt es natürlich noch weitere Faktoren, die jetzt hier diese Expressed Emotion als gemessene Sache illustrieren. Depressionen und Eheprobleme, auch da kann man zeigen, dass in Längsschnittstudien Paare, die zunächst nicht depressiv waren, kein Partner war davon depressiv, aber die eheliche Unzufriedenheiten hatten oder einzelne Partner in dieser Ehe unzufrieden waren, wenn man die ein Jahr verfolgt, kann man zeigen, dass bei den unzufriedenen Paaren oder bei den Paaren mit einem unzufriedenen Partner das Risiko deutlich für eine Depression steigt. Wir reden jetzt hier von einer ernsthaften depressiven Episode und es bleibt auch erhalten, wenn man die frühere Depression oder andere lebensgeschichtliche Faktoren illustriert. Und wie ich schon sagte, kann man auch hier die High Expressed Emotion sehen. Auch hier zeigt sich wieder, dass Paare mit einem depressiven Partner, wir haben selber dazu Untersuchungen gemacht, in ihrer Interaktion sehr ungeschickt sind, sehr viel länger negative Eskalationen zeigen, sehr viel erpresserische Kommunikation stattfinden, viel weniger positive Äußerungen machen, sodass also, und auch mit der Besserung der Depression, egal wo die jetzt herkommt, zwar das Negative zurückgeht, aber das Positive, was offensichtlich so wichtig ist, überhaupt nicht steigt, sodass also eine Arbeitsgruppe, Hinchcliffe in England, sagte, dass auch hier wiederum der Kommunikationsprozess, der die Depression sozusagen stabilisiert und carry, also trägt. Daraus kann man jetzt natürlich, und dann will ich auch zum Ende kommen, überlegen, was kann man therapeutisch tun. Es ist natürlich klar, ein wichtiger Aspekt der Familien- und Paartherapie oder der familiären Betreuung sind solche Interaktions-Kommunikationsmuster zu verändern. Und man kann zeigen, dass solche Aspekte tatsächlich funktionieren. Man kann also zeigen, dass nicht durch eine Einzeltherapie oder sonstige Maßnahmen, zum Beispiel zur Linderung einer Depression oder anderer psychischer Störungen, da wird zwar die Symptomatik gebessert, aber damit man diese Effekte hat, die ich jetzt hier andeute, nämlich dass die positiven Kategorien zunehmen in der Interaktion und die negativen abnehmen, wie jetzt hierbei durch so eine Ehe- und Familientherapie illustriert, das bedarf einer zusätzlichen soziotherapeutischen, ehetherapeutischen, familientherapeutischen Betreuung. Das erreicht man nicht durch eine Einzeltherapie. Dazu gibt es ganz zahlreiche Belege. Das Interessante ist, da will ich Sie nur ein bisschen führen, ich finde es eine der spannendsten Studien. Eigentlich, Sie wissen ja alle, wir müssen den Führerschein machen, damit wir Auto fahren dürfen, oder wir müssen sonstige Dinge geprüft werden, damit wir zum Beispiel, wir müssen Staatsexamen machen oder Diplomprüfung oder irgendwas anderes. Aber damit heiraten, da wird keiner geprüft, das dürfen alle. Und das Interessante ist, dass wir offensichtlich, das ist die Quintessenz dieser Thurmeier-Arbeit, dass sie sagen, ey, wir müssen eigentlich die Leute vorher, bevor sie heiraten, darin schulen, geschickt miteinander umzugehen. Und Sie sehen hier den Effekt über 5 Jahre, da gibt es inzwischen eine 7- und eine 9-Jahres-Katamnese, dass man in der Gruppe, die vor der heiraten durften, mussten die ein Wochenende Kommunikationstraining mitmachen. Und Sie sehen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe einer kirchlichen Eheberatung, das war im Rahmen einer katholischen Heiratssache, also in Bayern ist es gelaufen. Sie sehen, das Wichtige ist, dass diejenigen, die trainiert wurden vor der Ehe in bestimmten Fertigkeiten, viel länger in festen Beziehungen sind, über 5 Jahre jetzt hier seltener geschieden sind, viel mehr positive Interaktionen haben. Also eigentlich müsste das präventiv schon sehr viel früher ansetzen. Aber man kann auch zeigen, dass man durch die Familientherapie zum Beispiel diese Expressed Emotion Sachen reduzieren kann und man dadurch die Rückfallrate im Vergleich zu einer Einzelbetreuung sehr viel deutlicher reduzieren kann. Das heißt also, auch hier wird der Stellenwert wieder von der Ehe deutlich, und das Ganze kann man auch als Familientherapie bei bipolaren, also manisch-depressiven Erkrankungen sehen. Diese familienfokussierte Therapie, die jetzt vor allem bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen gelaufen ist, mit der Familie, in der sie leben, hat einen sehr viel günstigeren Verlauf als die übliche psychiatrische und mit Kliniken und Management angereicherte Betreuung über einen Zeitraum von immerhin 2 Jahren. Hier wird also deutlich, dass, wie andere sagen, dass, und das war ja meine Botschaft, dass in unserem Feld, in dem wir uns bewegen, psychische Störungen der entscheidende Anteil für den Verlauf, für das Auftreten, für die Chronifizierung dieser interpersonelle Aspekt ist. Und in dem Sinne hoffe ich, Sie ganz gut auf unsere Tagung eingestimmt zu haben, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Applaus